ich sehe gerade, dass wir schon eigentlich unsere Zeit überschritten haben, aber ich habe noch keine Beschwerde gehört. Also ich habe es nicht gesagt. Ich habe nichts gesagt. Also ich mache auch die zweite Einheit nicht so lang wie die erste. Keine Sorge. Aber der Film läuft. Wir haben das schon mal gesagt. Offenbarung ist wie großes Kino. Es ist wie so ein Drehbuch eines Filmes. Deshalb ist das tatsächlich so, dass wir hier jetzt den Film wieder angeschmissen haben. Es geht weiter. Aber zu diesen zwei Kapiteln, Kapitel 2 und 3, die 7 Sendschreiben, könnte man tatsächlich eine ganze Woche verbringen. Wir könnten einen Tag nur für jedes Sendschreiben anschauen. Da wäre so viel drin, das Fass will ich gar nicht zu sehr öffnen. Ich denke mal, das kann schon mal helfen. Und nach Kapitel 3 geht's dann in Kapitel 4. Das ist ja schon mal Logik, ne? Übrigens will ich euch erinnern beim Bibellesen, dass im Originaltext keine Kapitel und keine Verse waren. Also Jesus hat ihm nicht gesagt, jetzt kommen Kapitel 3 und 4. Oder sagt, also in Vers 2 will ich, dass du schreibst Folgendes. Die Bibel kennt im Urtext keine Kapitel und keine Verse. Deshalb haben wir da auch eine gewisse Freiheit, mal zu sagen, vielleicht können manche Kapitel mal anderswo enden. Sie sollen uns helfen. Die Kapitel und Verse sind eine nachher eingefügte Strukturhilfe, weil wir doch auch Ordnung lieben. Aber vergiss nicht, wir sind nicht gebunden. Das ist nicht vom Heiligen Geist eingegeben, diese Kapitel. Ja? Aber es gibt gewisse Gründe, warum man jetzt nach Kapitel 3 ein Kapitel 4 ansetzt. Und der Grund liegt darin, dass es jetzt heißt, danach sah ich. Kino. Der Film läuft weiter. Johannes ist in einem Mega-Kino drin. Und jetzt gerade das letzte Kapitel seines Films waren diese 7 Sendschreiben. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Und er sieht jetzt eine Szene im Thronsaal Gottes. Und dann geht es mit diesen Szenen weiter. Und ich möchte diesen Schnittpunkt eben nutzen, um so ein paar Dinge hier an den Mann zu bringen. Das erste ist zunächst mal, hier habt ihr auf eurer ersten Seite habt ihr diese Karte, die euch helfen kann, ein bisschen zu sehen, in was für einer Welt sich Johannes damals befindet, wo die 7 Gemeinden zu finden sind. Das soll euch zeigen, dass wir es hier wirklich mit bodenständigen Realitäten zu tun haben, die raum- und zeitmäßig zuzuordnen sind. Und Patmos ist mittendrin, von da schreibt Johannes, da empfängt er das Ganze. Und das ist so eine kleine grafische Übersicht. Wenn ihr in euren Bibeln hinten schaut, ich glaube, jede Bibel hat inzwischen eine schöne Karte der verschiedenen Zeiten, also Altes Testament, Neues Testament. Ich würde mich wundern, wenn in deiner Bibel nicht auch so eine schöne Übersicht zu finden ist. Schau mal ganz hinten, ob du es da findest. Da sind heute oft schon ganz tolle Hilfen drin in euren Bibeln. Ja? Macht euch mit dem vertraut, was euch die Herausgeber da mitgeben, mit eurer Bibelübersetzung. Nur ich habe sie euch nochmal hier mit kopiert. Auf der Rückseite habt ihr eine historische Zuordnung. Das eine war eine geografische Ordnung, das andere ist eine historische Zuordnung. Die ist jetzt auf Englisch. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch damit halbwegs zurechtkommen. Ihr habt die Zeitlinie und könnt jetzt zuordnen, wo wir uns etwa befinden. Und wir haben dann da eben hier oben, Johannes ist auf Patmos im Jahre 95, 96 zu finden. Und du hast hier die Reihenfolge der verschiedenen Kaiser und so weiter. Also das könnte eine Hilfe sein, auch in deiner persönlichen Zuordnung, wenn du das so ein bisschen für dich mal nacharbeiten möchtest. Aber was ich jetzt mit euch eigentlich hier nochmal anschauen möchte, ist auf der ersten Seite oben. Der Film, der jetzt abläuft, mit dem möchte ich euch heute Abend noch ganz kurz vertraut machen, denn wir haben das bereits gesehen, es ist ein Drama, ein Film, der zwischen Himmel und Erde läuft. Die Bühne ist eigentlich auf 2 Ebenen. Himmel und Erde. Das, was Johannes sieht, das spielt sich jetzt ab. Es beginnt ab Kapitel 4 im Himmel, und zwar im Thronsaal. Geht dann nach Kapitel 5 hinab und spielt dann auf der Erde, um dann in Kapitel 7 sich wieder hinaufzubewegen zum Tempel, zum Thronsaal. und dann wieder herunterzukommen im Kapitel 7 noch zu den Posaunen. Und es ist ein Hin und Her zwischen Himmel und Erde. Also die Offenbarung ist ein Drama, ist eine Geschichte, die sich zwischen Himmel und Erde abspielt. Was sagt das? Das sagt, dass Johannes hier von Jesus eine große Realität gezeigt bekommt, in der Himmel und Erde zusammengehören. Da ist ein Verhältnis da. Du darfst die Erde nicht ohne den Himmel sehen und den Himmel nicht ohne die Erde. Es ist eine große Realität. Und das wird verbunden, allein auch schon in dieser Form, wo wir dann sehen werden, da gibt es 7 Zyklen, 7 Kreise, die Johannes hier auch zieht und uns in diesen 7 Kreisen sozusagen immer wieder zwischen Himmel und Erde mitnimmt. Ja, das Kapitel 10 könnte man so ein bisschen als eine Zäsur sehen. Das werden wir dann auch noch näher anschauen. Und da ist eine gewisse Entwicklung drin, die am Ende dann mündet im neuen Jerusalem in Kapitel 21. Ich verdanke diese Übersicht übrigens Ulrich Neuenhausen aus seinem sehr, sehr feinen, sehr gut lesbaren Büchlein zur Offenbarung. Sehr empfehlenswert. Was er nur hinten vergessen hat, das muss ich ihm mal sagen, der hat vergessen, Kapitel 21, 22 noch reinzutun und uns mitzuteilen, dass es am Ende gar nicht im neuen Jerusalem oben im Himmel landet, sondern die Offenbarung mündet da, wo aus dem Himmel das neue Jerusalem herunterkommt. Und die Realität, auf die alles hingeht am Ende, ist nicht, dass wir alle im Himmel landen. Hast du wirklich gedacht, dass du die Ewigkeit im Himmel verbringst? Nein. Wir verbringen die Ewigkeit nicht im Himmel. Wir verbringen die Ewigkeit in einem neuen Kosmos. Neuer Himmel, neue Erde in einer ganz neuen Verbundenheit aus Himmel und Erde. Das ist das finale Bild. Und das möchte ich noch als Korrektur eben einbringen. Deshalb habe ich da in meiner Handschrift noch diesen Pfeil nach unten dazugesetzt mit Kapitel 22. Das ist mir über die letzten Jahre der Auseinandersetzung mit der Offenbarung ganz wichtig geworden. Der Himmel ist eine Realität, mit der wir jetzt leben. Wenn Christen jetzt sterben, dann dürfen wir durchaus sagen, die sind im Himmel. Aber der Himmel ist eine vorläufige Realität jetzt. Das ist eine Warteebene. Und was immer Himmel jetzt auch bedeutet, wird uns nicht wirklich definiert. Wo das ist, wie das ist. Es ist bei Jesus sein. Es ist eine Übergangslösung. Am Ende, sagt uns die Offenbarung, wird alles münden in einem neuen Ganzen aus Himmel und Erde. Es ist eine neue Schöpfung. Ihr Lieben, ich glaube, das ist eine Update-Version von dem, was wir jetzt haben.
Übrigens, der C. Lewis, der hat ein Buch geschrieben, was ich gelesen habe, da beschreibt er das so, was du gesagt hast. Die sitzen alle in so einem Bus drin.
Ja, genau. Sehr empfehlenswert. Die große Scheidung.
Genau.
Die große Scheidung, das Buch von C.S. Noch ein Grund mehr, ein C.S. Lewis-Fan zu werden, dass er das genauso sieht wie ich. Ja. Nein, das ist mir so bewusst geworden. Das war für mich als Kind immer eine langweilige Vorstellung. Na, furchtbar. Immer im Himmel sein und dann sind die Straßen da oben auch noch aus Gold. Also das war für mich furchtbar langweilig. Ich habe keine Lust auf den Himmel gehabt. Seitdem ich das weiß ich, wenn ich Mountainbike, sage ich, das ist schon fast wie Himmel und im Himmel wird es einfach, ich glaube, ich darf Mountainbike im Himmel. Skifahren, Paragleiten, nur ohne Abstürzen, nur ohne Tod, ohne Leid. Ich glaube, das wird eine Version sein, dieser Welt, des Kosmos in einer ganz neuen Qualität. Das möchte ich euch einfach mitgeben. Aber das kann euch schon mal so eine Hilfe sein. Die Frage ist jetzt, und das ist so die spannende Frage, inwieweit sehen wir im Ablauf der Offenbarung ab Kapitel 4 jetzt einen Zeitplan der Zukunft? Denn das ist die Frage, wie liest du die Offenbarung? Ja, wie liest du das jetzt? Ist das ein Zeitplan und kannst du jetzt auch kapitelmäßig das Gefühl haben oder glauben, dass das immer mehr zum Heute kommt und wo ordnen wir uns zu? Und da möchte ich euch, ich habe das auf der Übersicht hier euch dazu geschrieben, dass euch ganz kurz kommentieren, dass es da verschiedene Auslegungsschulen gibt, je nachdem, welches Buch du liest. Ich könnte euch ja meine Stapel an Auslegungsbüchern zur Offenbarung mitbringen. Nicht um anzugeben, aber um euch zu sagen, dass ich durchaus auf was gearbeitet habe in der Vorbereitung. Aber ja, und da hast du ganz viele Möglichkeiten, das zu lesen. Es gibt verschiedene Schulen und das möchte ich euch kurz definieren, damit ihr auch das Gefühl habt, dass ihr hier auch ein paar Fachworte mit nach Hause nehmen dürft. Aber nein, das ist nicht der Grund. Aber so nennt man es halt. Das erste ist die präteristische oder die zeitgeschichtliche Auslegung. Die sagen, die Offenbarung ist eine Botschaft nur für die erste Christenheit zur Zeit des Johannes. Die ganze Offenbarung wendet sich an die verfolgte Christenheit im Römischen Reich. Die lesen das bis hinten weitgehend als Botschaft für damals. Das ist die sogenannte zeitgeschichtliche, die damals sich zuordnet. Das nächste ist die futuristische oder endzeitliche Auslegung. Die sagen, ab Kapitel 4 ist das jetzt ein Fahrplan der Endzeit und vor allem für die Zeit nach der Wiederkunft Christi, weil die glauben daran, dass nach der Wiederkunft Christi hier erst recht was losgeht. Zum Beispiel die 1000 Jahre und so. Ja? Also, aber die sagen, das ist ab Kapitel 4 hauptsächlich noch etwas, was vielleicht sogar für uns noch in der Zukunft ist. Dann hast du die historische oder sukzessive Auslegungsmöglichkeit. Die sagen jetzt, dass die Offenbarung uns auf einem Zug durch die Kirchengeschichte mitnimmt und dass wir sozusagen bis zur Wiederkunft Christi einen Fahrplan durch die Kirchengeschichte vorgestellt bekommen. Das würde einhergehen mit dieser Zuordnung der 7 Briefe auch in jede Phase der Kirchengeschichte. Und das vierte wäre jetzt, dass man sagt, wir lesen das idealistisch als eine symbolisch-geistliche Botschaft, die zeitlich unabhängig ist für Christen, wann und wo auch immer. Das ist also die symbolisch-geistliche Auslegungsschule. Jetzt, was sie alle miteinander verbindet, ist, dass die Wiederkunft Christi eine zentrale Rolle spielt. Und das dürfen wir mal sehen. Das ist wirklich für alle das Verbindende. Auf das geht alles hin, auch wenn sich drumherum dann doch auch manches sehr, sehr radikal unterscheiden kann, indem wir, wie wir die Offenbarung lesen. Das ist einfach schon tatsächlich so. Ich persönlich, ich neige dazu, dass ich sage, ich glaube, dass wir uns nicht für eine von denen entscheiden müssen. Ich glaube, dass wir aus allen vieren etwas entdecken in der Offenbarung. Ich glaube, es ist eine Botschaft tatsächlich, und das ist gar keine Diskussion, für die erste Christenheit. Natürlich. Natürlich ist das eine Botschaft für die Christenheit rund um Johannes. Gar keine Frage. Aber nicht nur. Ja? Ich glaube auch, dass es die Endzeit in einer besonderen Weise beschreibt. Dass wir auch sehen werden in der Offenbarung, dass das, was so kurz vor der Wiederkunft Christi passiert, dass es da beschrieben wird. Die Frage ist nur, wann beginnt die Endzeit und wann endet sie? Was ist Endzeit, ihr Lieben? Das ist die große Frage. Ist Endzeit das, was noch für uns in der Zukunft liegt? Oder ist Endzeit das, was ich glaube, die Phase, die schon mit der Himmelfahrt Christi begonnen hat, damals? Ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, dass wir seit der Himmelfahrt Jesu, seit Beginn der Kirche, in der sogenannten Endzeit leben. Warum bin ich überzeugt davon? Weil mein Kollege Paulus genauso überzeugt davon war. Der war mich zutiefst überzeugt, dass er die Wiederkunft Christi noch erlebt. Der war überzeugt, dass er das noch erlebt. Der lebte in der Endzeit. Das hat damals begonnen. Die Gemeinde, die Phase der Kirche ist eine Phase der Endzeit, die darauf wartet, dass Jesus wiederkommt. Deshalb lese ich das auch als einen Fahrplan der Endzeit. Natürlich, wir sind in der Endzeit. Ist es eine historisch kirchengeschichtliche Geschichte? Das würde ich punktuell durchaus auch sagen. Ich glaube, dass zu jeder Zeit der Kirchengeschichte Christen die Botschaft der Offenbarung auf ihre Zeit anwenden konnten. Bin ich überzeugt. Das wäre ja schlimm, wenn das vor 500 Jahren jemand nicht auf sich anwenden konnte. Ich glaube, dass seit Johannes jeder Christ, jede Kirche zu jeder Zeit der Kirchengeschichte die Offenbarung für sich lesen und verstehen durfte. Dass sie es dann natürlich auch für ihre Zeit angewandt haben, das ist klar. Deshalb dürfen wir da auch ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht zu konkret zuordnen, wenn wir sagen, das muss jetzt nur das sein. Und deshalb bin ich auch ein Freund der vierten Schule. Ich bin überzeugt, dass wir es hier mit geistlichen Botschaften zu tun haben, die zu allen Zeiten der Kirche und der Christenheit gelten. Und die Kunst liegt darin, die Botschaft zu hören und sie in einer guten Weise anzuwenden. Zu sagen, das ist das. Das ist dann spannend. Und auch nicht immer einfach. Aber von daher, nur dass ihr wisst, so wird es gelesen. Und dann ist das mit der Zukunftsdynamik so eine Sache. Ich glaube schon auch, wenn ich sage, dass die Offenbarung durchaus auch manches wiederholt zum Beispiel und nicht stringent chronologisch verstanden werden will. Das wäre gegen diese Logik dieser Form, dieses Stils. Sie denkt nicht stringent chronologisch. Und doch glaube ich, dass da eine gewisse zukünftige Entwicklung drin ist, hin zu einem Ziel. Das werden wir auch sehen. Und da gibt es zwei schöne Bilder dafür. Das eine sind die Geburtswehen, von denen Jesus spricht, in seinen Endzeitreden. Jesus spricht davon, dass es mit der Endzeit, mit dem Leiden und dem Warten der Christenheit auf das Ende wie bei einer schwangeren Frau ist mit den Geburtswehen. Und wisst ihr, das habe ich viermal miterleben dürfen. Das fängt leise an und wird immer stärker, diese Kontraktionen, bis am Ende das nicht mehr auszuhalten ist und dann kommt dieses wunderbare Menschenkind daraus. Aber Jesus sagt, so ist das mit der Kirche, mit dem Glauben. Es fängt leise an und es wird immer stärker und am Ende kommt das große Finale. Die neue Welt, die neue Schöpfung. Es ist aber immer eine Kontraktion. Es sind die gleichen Realitäten, die nur schärfer werden. Es wächst. Das heißt, das, was Johannes damals erlebt hat, das nimmt zu mit der Zeit. Das ist das eine, was Jesus uns bietet. Und der Ulrich Neuenhausen, der bietet uns eben hier diese konische Spirale. Er sagt, das ist so eine konische Spirale, die sich einerseits wie so eine Spirale um sich selber dreht, aber sich gleichzeitig auch nach vorn bewegt, in eine Richtung. Und das möchte ich euch einfach auch als Strukturvorschlag für die Offenbarung mitgeben, wenn wir es lesen und ab morgen dann da den Film weiter anschauen. Es wird immer wieder um die gleichen Dinge gehen. Wundert euch nicht, dass wir einen Zyklus nach dem nächsten anschauen und merken, es geht immer um dasselbe, aber in einer Dynamik. Es sind Wiederholungen und gleichzeitig Entwicklungen dabei. Ja, das ist wichtig für das, wie wir dann die Offenbarung lesen, wenn wir dann morgen den Zug abfahren lassen und dann morgen, ich freue mich drauf, auf diese Szene im Thronsaal. Ach, das geht morgen richtig schön zu. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich jedenfalls freue mich drauf. Und jetzt machen wir Schluss. Amen dazu. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für das, dass du uns zumutest, auch da mal etwas näher reinzuarbeiten und auch späte Stunden zu investieren. Und das möchten wir tun in der Erwartung, dass du uns damit belehrst und manches neu entdecken lässt. Und dass vor allem Raum entsteht für dich, Herr Jesus. So danke ich dir für diesen Abend, dass du uns in deinem Wort begegnet bist und dass du, wie an diese sieben Gemeinden, an jeden von uns heute Abend dein Wort hast. Dein Lob, deine Ermahnung. Jesus, wir wollen das zulassen. Danke, dass du uns nicht wie Christen von der Stange behandelst. Dass du jeden von uns da siehst, wo er steht, wo sie steht. In der Geschichte, in den ganz eigenen Versuchungen, und Stärken und Schwächen. Herr Jesus, danke, dass du so ein wunderbarer, fairer Herr bist. Und vor allem, wir danken dir für die Vielfalt, in der du uns siehst. Ich danke dir für das, was du heute Abend auch hier zusammenstellst. Alle diese sieben Gemeinden sind irgendwo vertreten. Ich danke dir, dass du uns im Gesamten siehst und dass wir nur miteinander komplett sind. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Und so gehen wir mit dir und unter deinem Segen in diese Nacht und in diese weitere Woche. Amen. Ja.